Ja, liebe Versammelten, herzlich willkommen zum zweiten Teil von dem Thema über Gottes Wort, wie wichtig Gottes Wort ist. Gottes Wort als das Schwert des Geistes in der Waffenrüstung, die Liebe zu dem Wort und sein Umgang mit ihm. Das heißt, wie es auch in der Praxis auch umgesetzt werden kann. Wir haben vorhin im ersten Teil die Waffenrüstung als Ganzes einmal betrachtet und haben festgestellt, dass alle Teile der Waffenrüstung ja Gottes Wort sind. Gottes Wort ist das, was uns beschützt. Gottes Wort ist das, was uns ja, bewahrt, was uns ermutigt, was uns Kraft gibt. Und das ist auch der Grund, warum viele so kraftlos sind, weil sie nicht gegründet sind im Wort, weil das Wort als solches vernachlässigt wird, mehr und mehr in der Christenheit, und man gibt sich einfach mit oberflächlichen, will ich mal sagen, Dingen hier zufrieden und merkt natürlich nicht, solange jetzt noch keine Verfolgung oder keine massivste Verführung da ist, merken viele gar nicht, wie sie immer weiter davon abkommen, vom rechten Weg. Ja. Das haben wir festgestellt jetzt in dem ersten Teil, und wir haben weiterhin festgestellt, da sind wir stehen geblieben letztendlich auch, bei dem letzten Punkt der Waffenrüstung eben, dass Gottes Wort das Schwert des Geistes ist, und wir haben auch festgestellt, dass Gottes Wort als solches nur immer in Verbindung mit dem Geist auch wirkt. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass wir also diese geistliche Haltung gegenüber dem Herrn, gegenüber dem Wort auch haben, einhalten, über Gebet, über ja, Gemeinschaft, über, ja, die, über die persönliche Beschäftigung mit dem Wort, ja, dass wir im Geist gegründet sind, und nur dann auch hat das Wort oder entfaltet das Wort oder kann es entfalten seine wirkliche Kraft in uns. Also Gottes Wort und Gottes Geist, die wirken immer zusammen. Ich will dazu einfach auch noch einmal kurz zurückblicken in die in dem Wort, in der Schrift, ganz am Anfang. Da wird uns das nämlich schon deutlich gemacht vom Herrn. Das ist das allererste, was wir in der Bibel lesen. 1. Mose 1, Vers 1 und bis 3. Und das wollte ich uns mal lesen, denn das sehen wir nämlich genau das, was ich eben auch sagte. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sagte, es werde Licht, und es wurde Licht. Natürlich kennen wir diese Verse, aber wir sehen jetzt hier auch schon bei der Erschaffung der Welt, ganz am Anfang, als Gott die Himmel und die Erde erschaffen hat, da schwebte der Geist Gottes über den Wassern. Also der Geist war da, er schwebte über den Wassern, und dann sprach Gott in diese Welt hinein, ja, und sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Also das Wort Gottes, das, was er sagte in Verbindung mit dem Geist, sehen wir hier, hat auch schon ganz am Anfang das Universum, die Welt, die Erde und auch die Himmel erschaffen. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass der Geist hier von Anfang an auch gewirkt hat. Und dann hat Gott, wir lesen weiter dann in dieser Schöpfungsgeschichte, ja, innerhalb von 6 Tagen dieses Werk vollbracht. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum hat er da 6 Tage gebraucht? Ja? Gott hätte auch mit einem Wort die Erde und die Himmel und das ganze Universum erschaffen können. Innerhalb von einer Sekunde. Aber er hat sich Zeit gelassen. Nicht lange, aber immerhin 6 Tage. Und auch das hat auch eine Bedeutung. Diese 6 Tage, damit wollte er uns zeigen, dass sich das, was geschaffen wird, entwickeln muss, Schritt für Schritt, Step by Step, ja, bis es dann ausgereift ist und bis es dann diese Größe erreicht hat oder diese Form erreicht hat, die Gott von vornherein schon geplant hat und die er auch wollte. Und genauso arbeitet er, so wie er in der Schöpfung auch gearbeitet hat, auch mit uns. Ja? Und deswegen haben wir auch heute noch diese 7-Tage-Woche. Ja? Das wurde ja mal während der Französischen Revolution, war das, glaube ich, kurz nach der Französischen Revolution oder davor, das weiß ich jetzt nicht, aber um die Zeit rum, da wurde versucht, eine 10-Tage-Woche hier einzuführen. Ja? Und es hat nicht funktioniert. Ja? Das haben die Menschen nicht angenommen. Das ist gegen die Natur des Menschen. Und Gott hat das in 7 Tagen, in 6 Tagen hat er es geschaffen und am 7. Tag hat er geruht. Also er hat von Anfang an diese Entwicklung und auch die Ruhezeit, ja, denn das ist auch wichtig, nachher hören wir noch was darüber, für uns, auch eingeführt. Ja. Und dann hat er das abgeschlossen, indem er es angeschaut hat und hat gesagt, es war alles sehr gut. Ja. So kennen wir das. Und so wie die Erde jetzt erschaffen wurde, so hat Gott letztendlich auch ja, den Menschen erschaffen und so hat Gott auch oder erschafft Gott auch den neuen Menschen. Der neue Mensch, die wiedergeborenen Kinder Gottes, auch sie werden nicht erschaffen im Sinne von, jetzt ist er da, er hat sich bekehrt und er ist ein vollkommener neuer Mensch, so wie Gottes Wille ist. Nein, sondern es ist eine Zeugung und diese Zeugung wird dann weitergeführt durch ein Wachstum hin zu dem Ziel, was Gott vorgesehen hat. Und es geht auch länger wie 6 Tage, das wissen wir ja alle, ja? Denn wir sind alle noch in diesem Wachstum drin und wir werden da auch drin bleiben, bis wir hier körperlich diese Erde verlassen. Und wir werden die Vollkommenheit erst erreichen in der Ewigkeit, wenn wir beim Herrn sind. Und es ist wichtig, ja, dass man das auch weiß, dass wir uns eben in einem solchen Wachstumsprozess befinden. Wir haben auch einen Vers dazu, und es ist im 2. Korinther Brief, Kapitel 4, Vers 16. 2. Korinther 4, Vers 16. So, da haben wir folgenden Vers, da heißt es, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Das bedeutet nichts anderes, wie das beschreibt dieses Wachstum. Und es beschreibt dieses Wachstum von Tag zu Tag. Jeden Tag werden wir erneuert, jeden Tag werden wir auferbaut, werden wir wachsen, ja, und sollen wir wachsen dorthin, wo Gott uns hinhaben möchte, ja, jeder Einzelne. Und dazu, für dieses Wachstum, benötigen wir 2 Dinge, den Geist Gottes und sein Wort, genau wie bei der Schöpfung auch. Denn wir sind eine neue Schöpfung, so schreibt es ja auch im 2. Korintherbrief, im nächsten Kapitel, im 5. Kapitel steht es da im Vers 17, Entschuldigung, da heißt es darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und genau das ist passiert. Der Gott hat etwas Neues erschaffen, einen neuen Menschen, ja, und der Jesus wird ja bezeichnet als der neue oder das heißt der zweite Adam, ja. Und wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir nicht mehr die Identität des alten Adams, sondern wir haben die Identität des Herrn. Christus in uns, die neue Kreatur, alles ist neu geworden. Wir sind Kinder Gottes geworden im neuen Bund. Und diese Kinder, die wir geworden sind, die müssen sich entwickeln. Und wo sie sich hin entwickeln, das sagt uns auch das Wort. Und wir werden jetzt auch wieder etliche Bibelstellen lesen, ja, weil es geht ja darum, um Gottes Wort. Wenn wir, ich kann euch das auch so erzählen, ja, und dann werdet ihr das auch verstehen wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob es dann verwurzelt bleibt bei euch. Ja? Denn es ist wichtig, dass wir uns daran gewöhnen, mit dem Wort zu argumentieren. Auch wenn wir mal mit Geschwistern reden, ja, die vielleicht noch nicht auf diesem Weg sind, die vielleicht vom Weg abgekommen sind. dann können wir da nicht argumentieren mit unseren eigenen Worten. Das wird sie nicht beeindrucken, ja? Weil sie haben ja auch ihre eigene Vorstellung vielleicht von ihrem Christenleben, ja? Die vielleicht gar nicht dem Wort entspricht, vielleicht haben sie es doch gar nicht gemerkt. Aber dass sie das merken, dazu muss ich natürlich mit dem Wort argumentieren. Wenn sie es selber nicht drin lesen, dann muss ich es ihnen sagen. Und da werden sie vielleicht animiert dazu oder ja, im besten Falle werden sie neugierig. Und genau das sollen sie ja auch werden, ja, und gierig kann man ruhig werden auf das Wort, auf die Wahrheit, auf das, was Gott uns sagen will. Und deswegen wollen wir uns jetzt auch hier in Bezug auf dieses Wachstum einmal ein paar Verse anschauen im Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 11 bis 16. Gott hat also nun diesen neuen Menschen erschaffen und er hat innerhalb dieser neuen Menschen, innerhalb des Leib Christi, innerhalb der Versammlung, ja, innerhalb Gottes weltweiter Gemeinde hat er einiges erschaffen, nämlich er hat einige, im Vers 11 beginnt es so, er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi. Die Heiligen, das sind wir. Die Heiligen, das sind die Abgesonderten. Diejenigen, die abgesondert wurden, ja, aus der Welt herausgerufen und nun, ja, im Reich Gottes als seine Kinder, immer noch hier auf der Erde leben. Aber herausgerufen aus dieser Welt. Wir gehören nicht mehr dieser Welt an. Wir sind Fremdlinge auf Erden. Auch das sagt uns das Wort. Also, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi. Der Leib Christi wird so mit gebaut und auch erbaut. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei und Eiglis der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Das ist die Aufgabe. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes nach seinem Maß, und dadurch das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Das ist das Ziel. So sollen wir wachsen, ja, zum Herrn hin. Und es geht nur durch den Geist und durch das Wort. Und hier heißt es auch im Vers 13 dann, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters, der Fülle Christi. Zum vollkommenen Mann, da ist natürlich auch die Frau gemeint, also hier meint man den zum vollkommenen Menschen, ja, zum vollkommenen Menschen, zum vollkommenen Gotteskind. Das ist damit gemeint. Ja, dort sollen wir hinwachsen. Und dazu ist nötig eben die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir den Herrn Jesus, dass wir den Sohn Gottes erkennen, dass wir darüber Erkenntnis erlangen, wer er ist, was er getan hat. Ja, denn wir können ihn ja nur dann auch bezeugen, wenn wir genau wissen, wer er ist, wenn wir diese Erkenntnis haben. Und nur wenn wir diese Erkenntnis haben, das ist Voraussetzung für das ewige Leben. Das ist das ewige Leben. In Johannes Kapitel 17, Vers 3 wird das ewige Leben definiert. Von der Schrift, das muss man auch wissen. Ja? Also solche Verse muss man sich da einfach mal merken, ja? Dass man weiß, okay, was ist da eigentlich das ewige Leben? Und da heißt es dann, denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Versteht ihr? Das ist das ewige Leben. Nur wenn ich den Herrn erkannt habe, den allein wahren Gott und den er gesandt hat, nur dann habe ich die Erkenntnis und den Glauben und bin und habe das ewige Leben. Ja? Denn das ist es, was wir ja bekommen haben, das ewige Leben. kein Leben, das hier auf dieser Erde ein paar Jahre dauert und dann vergeht. Und wir vergehen wie eine Blume sozusagen und dann haben wir den ewigen Tod. Den gibt es nämlich auch. Ja? Nein, der Herr will uns das ewige Leben geben und dafür müssen wir ihn erkennen, den Herrn Jesus. Und um ihn zu erkennen, müssen wir in seinem Wort lesen. Ich kann ihn erkennen, ich brauche nur in der Bibel lesen und dann wird mich Gott, wenn ich es unter Gebet tue, wird mich Gott dorthin führen, dass ich den Herrn Jesus erkenne. Das hat Gott vorgesehen für uns, für den neuen Menschen. Wir lesen dazu vielleicht mal einen Vers aus Jeremia, Kapitel 24, Vers 3. Jetzt mache ich es aus dem Kopf, ich hoffe, das stimmt jetzt. Nee, Vers 13 ist es, glaube ich. Also, Entschuldigung. Ja, Moment. Jetzt bin ich im falschen Propheten gelandet. So. Jeremia ist es, genau. Vers 7 ist es, Entschuldigung. Ja, Vers 7, ich habe es aus dem Kopf gemacht, aber ich habe vier Stück verzählt. Also Jeremia 24, Vers 7. Da heißt es, da sagt der Herr, und ich will ihnen ein Herz geben, um mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein, denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Also Gott wird uns ein Herz geben, das steht im Propheten Jeremia, im Alten Testament, ja, auch für das Volk Israel gedacht, vor hunderten von Jahren, bevor der Herr Jesus da war. Da hat Gott schon davon gesprochen, dass er denen ein Herz gibt. Ja. Das ist das Gleiche wie in Jeremia 31, spricht er von dem Bund, ja, den er macht, den neuen Bund, den er auf das Herz schreibt. Und er gibt uns Menschen ein Herz, damit wir ihn erkennen können, den Herrn. Und wenn wir ihn erkennen, dann können wir auch nach seinem Wort leben und können das annehmen, was er uns für uns hier niedergeschrieben hat und was er uns zugedacht hat. Denn Gott hat uns gute Dinge zugedacht. Er hat uns nichts Böses zugedacht. Er hat uns keine Hölle zugedacht. Er hat uns gute Dinge zugedacht. Und das macht er uns klar hier in seinem Wort. Aber wir müssen den Herrn Jesus wirklich erkennen, damit wir das ewige Leben haben, damit wir es verstehen, ja, sein Opfer, damit wir dieses Sühnewerk auf Golgatha, seinen Dienst, den er gemacht hat, wir werden jetzt gleich noch ein paar Dinge davon lesen, alle diese Worte, die er uns mitgegeben hat, damit wir dieses Ziel erreichen, ja, so dass, wenn er in uns lebt und uns stärkt, dann können wir auch dieses Ziel erreichen. Das ist sein Wille, das ist sein Ziel mit uns. Das ist hier niedergeschrieben in dem Epheserbrief. Und dann heißt es weiterhin, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre, ja, durch die Betrügereien eigentlich der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Das ist ja heute auch gang und gäbe. Wir leben in dieser Endzeit. Und was gibt es nicht für Hunderte und Tausende von Lehren, ja, die uns irgendwie beschäftigen? Aber sind die alle wichtig? Wir müssen auch da Weisheit vom Herrn erbitten. Es war übrigens meine Gebete in den ersten Monaten meines Christseins, nachdem ich mich bekehrt hatte, habe ich den Herrn um Weisheit und Erkenntnis gebeten, weil ich habe erst mal gar nichts verstanden. Ja? Und das habe ich immer gebetet, ja, dass er mir die Weisheit und Erkenntnis gibt. Ja? Und dann schenkt der Herr einem das auch, ja? in seinem Maß. Und dass man vor allem ihn erkennen kann. Ja? Und da kann man drum beten und dann wird der Herr uns die Augen auftun. Und dann können wir ihm auch richtig nachfolgen. Dann verstehen wir das, was er uns sagt. Und dann ist es für uns auch eine freudige Botschaft und kein Joch vielleicht, ja, wo wir denken, oh, das darf ich nicht mehr und das darf ich nicht mehr und das soll ich jetzt tun. Ja. Im Gegenteil, der Herr sagt ja, mein Joch ist leicht. Ja. Mein Joch ist leicht, sagt er in Matthäus. Und es ist auch so, wenn wir ihn erkennen und wenn wir ihn lieben und sein Wort lieben, dann befolgen wir das und dann haben wir Freude, ja. vielleicht versteht es jemand nicht gleich auf den ersten Blick, aber er muss es einfach dann tun. Ja? Er muss Täter des Wortes werden, so wie es in Jakobus auch heißt, und dann wird er das erfahren, was ich hier sage. Ich kann auch nur aus meiner Erfahrung sprechen und ich kann euch nur ans Herz legen, dieses Wort zu studieren, sich mit dem Wort zu beschäftigen und nach, ne, etwas annehmen und immer ein kleines Stück vom Leben wieder ändern. Das ist Wachstum. Es wird sich nicht alles gleich morgen ändern, nur weil ihr jetzt vielleicht 2 Kapitel in der Bibel gelesen habt, ja, sondern das ist ein lebenslanger Prozess, in den wir hier eingestiegen sind. Aber es ist ein neues Leben, das wir bekommen haben. Ja? Und das dauert ewig. Das ewige Leben kriegen wir nicht erst, wenn wir sterben und in den Himmel kommen. Das haben wir jetzt schon. Jetzt ist das ewige Leben schon da. Und Gott hat es jedem Menschen in das Herz gelegt. Ja? Prediger 3, Vers 11, so rum. Da steht es drin. Er hat alles wunderbar geschaffen. Und auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Also wir wissen das. Wir sind Ewigkeitsgeschöpfe. Wunderbarer Ausdruck, muss ich immer wieder sagen, ja, den habe ich vom Professor Gitt gelernt, er hat es nämlich mit mehreren Vorträgen immer mal wieder betont, Ewigkeitsgeschöpf, gefällt mir sehr gut, ja, habe ich für mich angenommen. Ja. Und wichtig ist auch, dass wir auch für uns verschiedene Verse in der Bibel einfach für uns auch annehmen. Es gibt Verse, ja, die sprechen euch an. Es gibt in der Bibel, wie viele Verse? Über 31.000. Die genaue Zahl weiß ich jetzt auch nicht, ne? Aber es sind über 31.000 Verse. Da wird ja einer dabei sein, ja, für jeden von uns. Ganz sicher. Ja, und ich weiß es auch, ja, dass jeder so den einen oder anderen Vers hat, ja, der ihn persönlich anspricht, damit er sich festhält. Ich habe zum Beispiel auch einen Bruder, der ein bisschen schwach ist im Glauben, sage ich mal, immer wieder Zweifel hat und so weiter. Und er hat sich einfach diesen einen Vers, ja, aus Jesaja, wo es heißt, ne, dass der Herr, Jesaja 53, ja, dass der Herr unsere Schulden trägt, ja, dieser eine Vers, den hat er sich zu eigen gemacht, ja. Und da hält er sich dran fest, und das sagt er auch, und er hilft ihm, ja. Er vergisst ihn zwar ab und zu mal wieder, aber dann kommt er wieder und hält sich da an dem fest und dann geht's wieder weiter, ja. Ich meine, ein Beispiel, ja. Und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, ja. Dass wir es auch verinnerlichen, dass wir den einen oder anderen Vers einfach auch auswendig lernen. Jetzt passiert es gerade jetzt bei uns in der Bibelschule, da wird viel auswendig gelernt, ja. Habe ich schon gehört, ich weiß noch nicht da. Ist doch gut, ja. Vielleicht im Alter fällt es uns nicht mehr so leicht, ja, wie damals in der Schule, als wir da viel auswendig haben lernen müssen, aber es sind einige Verse und wenn die mich ansprechen und in mein Herz ansprechen, dann habe ich auch keine Mühe, da einen Vers auswendig zu lernen. Das ist ja kein Muss, ja, sondern das mache ich ja gern, weil ich es behalten will und weil ich es auch anwenden will, ja, in Gesprächen vielleicht, die ich habe, die mir der Herr dann auch Menschen über den Weg schickt, wo ich dann darauf zugreifen kann. Ja. Und leider ist es so, ne, dass eben das zu wenig gemacht wird. Und deswegen gibt es auch diese Lehren, diese vielen Lehren, die dann die Menschen verwirren. Ja? Also es gibt ja, was weiß ich, was es alles für Lehren gibt. Zu jedem Thema gibt es irgendeine 20 verschiedene Lehren. Deswegen gibt es auch so viele Bücher von uns, ne, wo man von diesen Lehren dann auch warnen teilweise oder überhaupt mal erklären, was dahinter steckt. Ja? Und es sind oft menschengemachte Dinge. Und ja, da können wir aber nur bestehen und uns dieser Verführung entziehen und ihr nicht anheimfallen, wenn wir im Wort gegründet sind. Nur durch das Wort können wir falsche Lehren identifizieren. Es geht gar nicht anders. Ja? Wenn die nicht der Bibel entsprechen, und das können wir ja relativ schnell feststellen. Ja? Und dann, das ist der erste Punkt, das überhaupt mal wissen, dann zweitens das feststellen und drittens das auch tun dann, ja, nämlich dann das ablehnen, ja, oder sich freimachen, wenn man da irgendwo vielleicht drin steckt, oder sich das Verhalten ändern und die anderen darauf hinweisen. Das ist unsere Aufgabe, ja, die wir haben. Deswegen heißt es ja auch hier dann im Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe, denn das hat ja auch mit Liebe zu tun, aus Liebe zu den Geschwistern. Ja? Da weisen wir sie darauf hin, dass sie vielleicht einer falschen Lehre folgen. Das müssen wir natürlich in Liebe tun. Wir dürfen jetzt nicht natürlich immer nur mit dem erhobenen Finger rumrennen und sagen, ihr macht alles falsch, nur wir sind die alles richtig machen. Das will ich damit nicht aussagen. Ich will nur damit aussagen, wir prüfen es an der Schrift und wenn wir feststellen, dass es nicht okay ist, dann müssen wir es auch sagen. Deswegen sage ich das ja auch, wie zum Beispiel das mit der Frauenordination und so weiter, das steht ja ganz klar in der Bibel drin, gucken wir uns nachher noch den Vers an. Das ist nur ein Beispiel, aber das ist ein Beispiel, das die meisten betrifft, ne, weil das in unserer Welt gang und gäbe ist, ja, dass Frauen hier predigen, in Gemeinden. Ja, das Kann nicht sein, das geht nicht. Das ist nicht biblisch. Das muss man einfach sagen und gut und feststellen. Und da muss man auch sich davon dann distanzieren. Denn die Folgen davon, die sind, ja, können unabsehbar sein. Unabsehbar. Wir haben gerade vorhin nochmal geredet über diese Joyce Meyer da, dass so viele Menschen da, der danach hängt, immer noch mehr Geld in den Rachen schmeißen. Ja, die ist ja so ein Multimillionärin, ja, dadurch geworden, weil sie den Leuten halt irgendein Wohlstandsevangelium verkündet. Das ist biblisch falsch. Ja, also das muss uns klar sein. Und das müssen wir den Menschen sagen. Viele merken das gar nicht. Aber sie merken es nur deshalb nicht, weil sie die Bibel nicht kennen. Ja, das ist der einzige Grund. Deswegen müssen wir wahrhaftig sein und sie davor warnen. Ja, also ihr seht, Gott hat es geplant und er möchte, dass wir dahin wachsen zu einem Kind Gottes nach seinem Willen. Dass wir seinen Willen tun. Und der Feind will, dass wir den Willen nicht tun. Das ist ganz einfach. Ja? Und er wird alles tun, um uns daran zu hindern, um uns da in Anfechtung, da bekommen wir diese Anfechtungen, da schickt er uns Verführungen, da wird er uns auch Verfolgungen irgendwann mal schicken und alle diese Dinge, das kommt vom Feind, weil er nicht will, dass jemand Gottes Willen tut, indem er dem Herrn Jesus Christus nachfolgt. Das ist das Haupt, wir sind das Hauptziel des Feindes, ja. Und es beginnt nicht nur bei uns, die wir jetzt Gottes Kinder, Kinder Gottes sind, sondern es beginnt auch schon bei unseren Kindern. Ja? Insbesondere, das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass man auch da schaut in den Gemeinden, wie werden denn die Kinder betreut? Wachsen die auf und werden dann mit der Evolutionslehre indoktriniert oder mit dieser Gender-Ideologie oder alles? Das wird ja alles gemacht, ja, und da müssen wir gegensteuern. Ja? Und das können wir nicht über irgendwelche Organisationen machen, sondern das muss jeder selber für sich in seiner Familie vor Ort tun. Das ist der beste und schnellste Weg, ja, damit man da seine Kinder schützt. Denn wenn sie erstmal indoktriniert sind, wenn sie erstmal manipuliert sind in ihrem Denken und dann heranwachsen, dann werden sie auch Schwierigkeiten haben, nachher in der Bibel Gottes Wort als solches auch zu erkennen. Ist ja klar. Also der Feind greift hier massiv momentan in diesen Bereich an. Und da müssen die Gemeinden dagegen steuern. Am besten auch eigene Vorschulen machen wir jetzt auch in der Gemeinde. Und wenn es halt die Gemeinde zu klein ist, dann kann man sich auch zusammenschließen mit mehreren. Da muss man Initiativen ergreifen, ja, auf unterster Ebene, das heißt auf persönlichster Ebene. Ja, durch irgendwelche Dachorganisationen, die wir sowieso ablehnen, bringt es nichts. Ne? Denn die folgen ja dem Zeitgeist indirekt nach. Ja? Also da wird nichts passieren. Sondern wir müssen ganz, ganz konkret in unserem Leben direkt eingreifen. Ich denke, jeder von euch hat entweder selber Kinder oder Enkel oder auch in der Familie Nichten, Neffen und so weiter. Das sind Dinge, da muss man aktiv werden. Ja? Denn sonst haben wir nachher die Generation, die jetzt nachwächst, der Feind denkt auch langfristig, ja, noch ein, zwei Generationen, dann ist ja alles verseucht, ne? Geistlich verseucht, ja? Und kaum noch welche sind da, ne, die da standhalten können. Ja? Das ist das Ziel des Feindes. Ja? Aber Gott hat auch sein Ziel. Und wenn wir wissen, dass es das Ziel ist und wenn wir die Waffen haben, die in Form des Wortes und auch in Form von unserer eigenen Couragiertheit, will ich mal sagen, Courage, die müssen wir dann halt entwickeln. Weil wir müssen uns immer klar sein, Gott steht hinter uns. Ja? Und wir sind jetzt seine, haben wir vorhin festgestellt, die Priester, wir sind auch seine Propheten. Ein Prophet ist ja nichts anderes wie einer, der Gottes Wort kundtut. Das ist die Definition von Prophet. Ich glaube, da hat der Bruder Heinz auch mal drüber referiert. Ja. Das ist ein Prophet. Also wir sind auch Propheten im Sinne von, dass wir Gottes Wort kundtun. Nicht, dass wir uns vielleicht irgendwelche Endzeit-Szenarien ausdenken und neue Prophetien da entwickeln. Das ist nicht gemeint damit. Ne. Das hilft auch kein Mensch. Aber wenn wir aktiv werden, im Bereich der Kinder zum Beispiel, das hilft konkret und das sollten wir auch tun. Viele Christen machen das einfach nicht, ne? Weil sie einfach dieses Wachstum gar nicht haben. Sie sind stehen geblieben, sie haben sich bekehrt. Viele, leider ist es heute in unserer Welt so, da habe ich ja schon mehrere Botschaften auch gehalten drüber, dass die Evangelisationen so ausgelegt sind, Menschen kommen zum Glauben, es ist letztendlich ein ich will mal sagen, eine billige Gnade, die da praktisch auch in den Predigten kundgetan wird. Komm zum Herrn Jesus, nimm ihn in dein Herz auf und dann ist alles gut, du kommst in den Himmel und bist gerettet. Ja, das machen die Leute dann, wenn sie sowas hören. Hört sich ja relativ einfach an, ja, und bekennen einmal ihre Sünden und das war's dann und denken dann, sie sind gerettet für die Ewigkeit. Ja, das ist nicht so, weil das findet man nirgends in der Schrift, ja. Der erste Schritt, wenn sich Menschen bekehren, ja, natürlich sollen sie sich bekehren, aber dann kommt erstmal, dann beginnt ja erst dieses Leben, so wie ich es eben jetzt da auch dargelegt habe, ja, dass wir erstmal in dieses Wachstum hineinkommen. Schritt für Schritt muss es dann weitergehen. Und da fehlt die Betreuung. Und die Betreuung und auch die Einsicht fehlt da in vielen Gemeinden und auch von denjenigen, die sich bekehrt haben, weil sie es gar nicht gelernt haben. Ja, denken, warum soll ich das machen? Ich bin doch gerettet. Alles gut, womöglich noch erwählt für die Ewigkeit und mein Heil ist gerettet. Ich habe nur einmal Ja gesagt und das war's dann. Das ist nicht so, das muss uns klar sein. Ja? Und es kann uns nur klar werden, nicht weil ich das jetzt hier sage, sondern weil es im Wort Gottes nachvollziehbar ist. Sonst hätten wir ja Gott jetzt hier nicht, was wir gerade eben gelesen haben, das und so praktisch gesagt. Wir werden gleich noch ein paar Bibelstellen dazu auch lesen. Also die Veränderung, das Wachstum, das geschieht dann oder kann nur dann geschehen, wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt und zwar interessiert, intensiv, da nachliest, nachfragt und dergleichen. Wenn man also diesem Wort, dem Wort glaubt und Vertrauen schenkt, ja, auch wenn man Dinge mal nicht versteht, dann sagt, okay, hier steht es in dem Wort, ich nehme es an, so steht es geschrieben. So steht es geschrieben. So hat der Herr Jesus argumentiert, als er in der Wüste war und der Teufel ihn versucht hat. Das wissen wir doch. Matthäus 4, ja, wo, oder Lukas 4, wo das genannt wird, ja, wo der Teufel kommt. Dann argumentiert er, sogar noch teilweise mit dem Wort Gottes. Aber der Herr, er sagt ihm, hier, so steht es geschrieben, ja, und zitiert ihm die Worte Gottes und er sagt ihm auch, dass eben das Wort Gottes, das ist unsere Nahrung, ist, ne? Dass wir also nichts anderes brauchen, wie dieses Wort, ne? Das uns ernährt. Ja? Deswegen braucht es sich auch aus Steinen kein Brot machen, so wie der Teufel ihm das nahegelegt hat. Ja? Um den Zweifel zu sehen, bist du überhaupt Gott? Ne? Zeig mir doch mal, dass du Gott bist, dass du sowas kannst. Ja? Das braucht er gar nicht, ja? Der Herr Jesus. Das Wort Gottes ist das, von dem er sich ernährt. Ja? Er braucht nicht aus dem Stein ein Brötchen machen, ein Brot machen. Und das wird übrigens schon in, das ist auch interessant, das hatte ich jetzt so gar nicht, man liest ja immer das in Lukas, eben diese Geschichte, und man liest sie auch in Matthäus, aber sie steht schon in Mose, ne, im fünften Buch Mose, können wir mal reinschauen, und das ist ja das Wunderbare, dass alles, was auch was der Herr Jesus tut und sagt und auch gebietet und die Beispiele, die er gibt, die sind in dem Alten, in den Schriften schon hinterlegt. Und da bezieht er sich auch drauf. Da sieht man diese Einheit, ja, dass Gott es von Anfang an so geplant hat und mit dem Herrn Jesus ist es dann verwirklicht worden. Ja. Er, also im Alten Testament war das letztendlich ein Schattenbild, wenn man sagen, das sind Dinge, die sind tatsächlich dort passiert, hatten aber eine geistliche Bedeutung, die nachher durch den Herrn Jesus wiederum wahr geworden ist. Ja. Da hat sich dann diese Prophetien und all diese Dinge erfüllt. Also im fünften Mose, und zwar das Kapitel 8, der dritte Vers. Da heißt es, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nicht gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also das ist auch damals, ja, dem Volk Israel immer wieder nahegelegt worden. Ja, das, was der Herr sagt, davon lebst du. Das ist das wahre Leben, das ist nachher das ewige Leben. Das musst du befolgen und nicht dich nur auf die irdischen Dinge verlassen. Und das sagt der Herr, weil er die Menschen liebt, weil er uns liebt. Und wir haben ja schon angesprochen, ja, Johannes 3,16, dass Gott die Welt geliebt hat, ne, dass es seinen Sohn dahin gab, ja, damit die Menschen damit die Menschen das ewige Leben haben, damit die Menschen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So ist der Wortlaut auch dieses weltbekannten Verses, ja? Johannes 3,16. Also kann man tatsächlich verloren gehen, ja? Wird ja auch, das wird ja auch, gibt es auch Lehren, ja, die das letztendlich negieren, ja, und gar nicht, also diese Allversöhnung, ja, hatten wir vorhin auch mal kurz darüber diskutiert. Allein in dem Vers, Johannes 3,16 ist doch drin, ja, dass niemand verloren geht, sondern das ewige Leben hat, ja. Das heißt, es gibt also welche, die verloren gehen, und es gibt welche, die das ewige Leben haben. Es gibt einfach diese zwei Gruppen, ja? Auch wenn das viele Menschen nicht wahrhaben wollen. Ja? Da gibt es noch viele andere Verse, die diese Allversöhnungslehre da letztendlich widerlegen. Und es ist letztendlich ein Wunschgedanke, und man kann den Wunsch sogar verstehen, natürlich. Ja? Natürlich will man auch, dass man seine Angehörigen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht sich bekehrt haben, trotzdem gerettet werden und trotzdem irgendwann... Ja, es ist verständlich, es ist menschlich, aber es ist nicht Gottes Plan. Ja? Und es ist nicht, steht nicht so in Gottes Wort drin. Auch wenn ich es noch so hin und her biege, und kann ich dann die Verse, die etwas anderes aussagen, ja nicht einfach übergehen. Das geht nicht. Ja? So. Und es gibt in der Bibel keine Widersprüche. Das muss uns klar sein. Die Bibel hat keine Widersprüche. Wenn es da Widersprüche gäbe, richtige, massive Widersprüche, dann wäre das Wort schon lange in den letzten 2000 Jahren vernichtet worden. Ja? Niemals würden wir dann hier sitzen. Ja? Weil dann wäre es nicht Gottes Wort. Dann wäre es nicht die Wahrheit. Dann wäre es nicht unfehlbar. Gott ist allmächtig und unfehlbar. Er lügt nicht, er macht keine Fehler. Das ist die Wahrheit. Und wenn da ein Widerspruch drin wäre, dann würde das alles gar nicht stimmen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Versteht ihr? Dann könnte man das gar nicht annehmen. Weil vielleicht ist ja dann das mit der Rettung auch nicht richtig und so. In diesem Wort ist alles wahr. Und das muss ich mir verinnerlichen. Und wenn ich das verinnerlicht habe, dann kann ich es auch umsetzen. Dann habe ich auch das Rückgrat zu sagen, hier, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, ihr Lehrer, ne? Ihr Tausende von Lehrern. Ja, wenn es nicht mit der Bibel sich deckt, dann ist es falsch und dann kann ich es gerade ablehnen. Ja? Und da brauche ich nicht mal studieren. Außer das Wort, das muss ich studieren. Ja. Ich meine, da muss ich kein Theologe sein, ja, oder was auch immer, ja, denn die Bibel ist geschrieben, damit es jeder Mensch auch verstehen kann. Und genau, also, achso, das war bei dieser Allversöhnung. Jetzt wollte ich aber was anderes sagen, genau, es ging jetzt um die Liebe. Deswegen bin ich auf den Vers Johannes 3,16 gekommen, weil Gott die Welt geliebt hat. Ja? Und die Liebe, die müssen wir auch haben zum Herrn. Und die Liebe zum Herrn ist gleichbedeutend mit der Liebe zum Wort, denn er ist ja das Wort. Ja? Das muss uns auch klar sein. Dieses Wort müssen wir lieben. Und der Herr Jesus, er sagt uns etwas über diese Liebe in Johannes Evangelium Kapitel 14. Genau, das wollte ich jetzt noch mit uns lesen. Johannes Kapitel 14. Ab Vers 22, da hat Jesus dem Judas geantwortet, ja, nicht der Iskariot, sondern ein anderer Judas. Judas, nicht der Iskariot, sagte zu ihm: Herr, weshalb willst du dich uns offenbaren und nicht auch der Welt? Jesus antwortete ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ja, gewaltig, ne, diese Verheißung. Der Vater und er werden kommen und Wohnung bei dem machen, der sie liebt und der das Wort hält. Das heißt, Gott ist in uns dann. Versteht ihr? Das ist damit gemeint. Durch den Geist. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht meines, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also der Herr sagt hier ganz klar, er wird derjenige, der sein Wort ernst nimmt, und darum geht es ja auch in dieser Predigt jetzt hier, dass wir das Wort ernst nehmen und für wahr halten. Ja? Und so lernen wir es auch lieben, dieses Wort, wenn wir dann merken, was es bewirkt. Und wenn wir dieses Wort halten, also auch dieses Wort dann lieben, dann wird der Herr und der Vater durch den Heiligen Geist in uns Wohnung nehmen. Der hat gesagt, der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Hier haben wir auch einen guten Vers für die Dreieinigkeit. Ja? Unser dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hier alle drei genannt in diesem einen Vers. Der Vater wird den Heiligen Geist senden im Namen des Sohnes und der wird uns lehren und uns erinnern an alles, was er gesagt hat. Und alles, was er gesagt hat, wem hat er denn das gesagt? Das hat er den Aposteln gesagt. Ja? Das hören wir bei dem Missionsbefehl Matthäus im Matthäusevangelium, die letzten zwei Verse. Und das ist auch etwas, was in der Christenheit nicht ordentlich befolgt wird, was der Herr uns da befohlen hat. Da heißt es nämlich im Vers 19, also die letzten zwei Verse des Matthäus-Evangeliums. Ab Vers 18, 19, 20. Da heißt es, und Jesus trat zu ihnen, also zu den Jüngern, und redete mit ihnen und sagte, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ja? Also der Herr Jesus, er befiehlt auch was. Das wissen ja viele Leute gar nicht. Jesus, unser Freund, feiert Jesus. Ja? Jesus, Jesus loves you, alles super. Jesus ist der Herr dieser Welt. Das muss man sich mal klar machen. Und er sagt hier, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und wenn ich dann sehe, wie Gottesdienste aufgezogen werden, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, ja, in der heutigen Christenheit, dann hat es mit einer Gottesfurcht gegenüber dem allmächtigen Gott null zu tun. Das fängt schon bei der Kleidung an. Ja, und nicht nur bei den Frauen, auch bei den Männern. Hauptsache cool, ne? Und Lederjacke und auf der Bühne rumstolziert. Ne? Niemals wird es Gott gefallen. Niemals. Das ist keine Gottesfurcht. Vor dem, der uns erschaffen hat. Vor dem, der in uns wohnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott in solchen Leuten wohnt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht ist es so. Ich will niemanden verurteilen. Ja? Aber der Augenschein, so wie es der Augenschein, so wie ich es wahrnehme, ist es gottlos. Das ist Blasphemie für mich. Ja? Und das sage ich auch, habe ich schon vielen Leuten gesagt, und die sind dann schockiert, ne? Aber ich kann es auch nicht ändern. Ich bin auch schockiert von denen dann. Ne? Also sind wir gegenseitig schockiert. Ne? Also, Entschuldigung, aber da kann ich jetzt wirklich nicht mehr mich zurückhalten. Ja? Ich will auch die Leute ja nicht jetzt verurteilen. Ich will sie ja auch nicht mit einem Hammer auf sie einschlagen. Ja? Hammer des Wortes oder dergleichen. Aber ich muss ihnen das sagen, ja, wenn sie es nicht merken. Ja. Und da sieht man ja genau, dass diese Leute verblendet sind. Ja. Auch die Leute, die da hingehen, ja, die da mitfeiern. Ja. Und teilweise zu Tausenden. Ja. Und dann gibt es auch noch diese Musikgruppen, diese Christlichen da, die da in irgendwelchen, wie heißt das eine da? Nein, ich weiß es gar nicht. Ne? Also Tausende sind Konzerte dann. Ja. Das sind wie Rockkonzerte. Ne? Da gehen Tausende, zigtausende Menschen hin. Ja. Ja? Wie? Ja. Hillsong, genau. Hillsong habe ich gemeint, ja. Übrigens diese Hillsong, ja, die hatten ja auch schon Skandale jetzt, ne, im Bereich Pädophilie und so weiter. Also, das wird dann irgendwann mal kommt es auf, ne, aber dann ist es relativ schnell wieder verschwunden, ja. Das sind einfach Dinge, da wird eben die Botschaft unseres Herrn mit der Welt vermischt, und wenn etwas vermischt wird, das ist wie der Sauerteig, ne, dann ist es schlecht, ne? So ist es ganz einfach. Es ist nicht mehr die klare Botschaft. Und wir haben die Aufgabe als Gemeinde, ja, dass wir diejenigen, die wir zu Jüngern geworden sind und gemacht haben, die der Herr zu Jüngern gemacht hat, ja, und wir haben sie getauft und in unsere Gemeinde aufgenommen, dass wir sie lehren, alles, was er uns befohlen hat. Ja, das kann ich auch jetzt nachlesen, ich kann es ja nachlesen im Wort, was der Herr befohlen hat. Ja. Und jetzt wollen wir uns einfach mal ein paar Sachen angucken, noch was der Herr befohlen hat, denn dass man auch das praktisch anwendet, ja, das Wort. Also 2. Korinther 6, Vers 14, das sind ja ganz bekannte Verse, wo es darum geht, sich einfach von der Welt fernzuhalten. Ja? Und das wird einfach übergangen, ja, das wird gar nicht mehr gelesen, so wird nicht drüber gepredigt. 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit zu schaffen? Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Wir müssen uns da fernhalten. Mit Ungläubigen haben wir nichts zu tun. Im Sinne von, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Aktionen starte. Ja? Ein Beispiel, ne? Diese evangelische Kirche, ne? Die ja das Musterbeispiel einer abgefallenen Kirche darstellt, ja, die macht ja heute schon aktiv unterstützt sie schon irgendwelche Christopher Street Days Veranstaltungen in Berlin zum Beispiel, und der Pfarrer steht selber auf so einem Bus drauf, ne? Nur mal als Beispiel, ja, also, oder die Räume werden zur Verfügung gestellt, ne, für irgendwelche solche Veranstaltungen, ja. Das sind jetzt extreme Beispiele, aber wir haben mit diesen Ungläubigen nichts zu tun. Wir haben nichts damit zu tun. Wir können ihnen einen Traktat in die Hand drücken, das können wir doch machen, ja. Aber wir haben überhaupt nichts mit denen zu tun. Null. Also, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und dann heißt es weiter, welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Das ist doch pure Finsternis. Pure Finsternis ist das. Was ist mit den Politikern? Auch da ist ja die Christenheit gespalten. Ich sage euch ganz klar, Politik ist 100% Welt. Nicht 99 und nicht 98 und nicht 100% Welt. Mit denen haben wir nichts zu tun. Punkt, aus, Ende. Ja? Ich kann mich doch nicht auf irgendeinen Politiker verlassen, dass der irgendwas hier macht in dieser Welt, was mir, ja, als Nachfolger Jesu in irgendeiner Form zugutekommt. Ja? Bin ich hier, damit die Welt irgendwas macht, was mir zugutekommt? Der Jesus sagt mir ja was ganz anderes. Ja, Apostelgeschichte 14, 22 heißt ja, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Ja, da heißt es ja nicht, guckt mal, dass es euch so gut geht wie möglich, jetzt haben wir das ewige Leben, jetzt muss es uns noch auf der Welt noch gut gehen, und da wählen wir noch irgendeine Partei, die das vielleicht veranstaltet. Ja. Aber diese Partei, auch jetzt, die über die immer Werbung gemacht wird, die hat eine lesbische Vorsitzende und wird von der Christenheit gewählt. Also Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Ne? Ich verstehe es nicht. Ich würde auch nicht wählen, wenn da jetzt ein Mann stehen würde. Ne? Ich würde es auch nicht wählen. Ich wähle überhaupt nicht. Ja? Viele sehen das anders, ich weiß es, aber ich muss auch mal auf die andere Seite. Es gibt auch andere, die es anders sehen, nämlich mich und auch viele andere. Und die sagen eben, mit dem haben wir nichts zu tun. Und jetzt können wir uns streiten. Ja? Ich will mich aber nicht streiten. Ich lese nur hier aus dem Wort vor. Zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Punkt. Dann mache ich das, was da steht. Wie stimmt Christus mit Belial und überein? Was hat der Gläubige mit dem Ungläubigen gemeinsam? Ja, diese Leute, die da gewählt werden, die sind Ungläubige. Das sind ungläubige Menschen. Vielleicht ist da ein oder zwei vielleicht noch gläubig dabei. Kann ja sein. Aber ich kann doch nicht diese Leute, mit denen habe ich doch gar nichts zu tun. Ja, nichts. Die interessiert es gar nicht. So ist die Welt aufgebaut. Das nimmt uns Zeit weg. Diese Zeit müssen wir, die sollten wir viel lieber vielleicht verwenden dafür, ja, die Menschen, die jetzt tatsächlich bekehrt haben, richtig zu lehren. Ja, da wird viel zu wenig Zeit dafür aufgewendet. Viele fallen wieder ab, gerade weil sie eben so ein lasches Evangelium gehört haben. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man sie dann gehen lassen. Ja, da können wir sie ja trotzdem, wenn sie schon mal im Gottesdienst sind, ja, dann auch den Kontakt herstellen, intensivieren und beten vor allem auch für die. Ja. Ich brauche dann nicht für irgendeinen Politiker beten, dass er irgendein Gesetz jetzt nicht zulässt oder was. Das kann er nicht machen. Ja. Das ist nicht in Gottes Sinn. Ne? Ich sage es ganz klar. Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Wer ist der Tempel Gottes? Das sind wir. Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott sagt. Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen leben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allmächtige. Wenn wir uns nicht absondern von diesen Sünden, ja, in dieser Welt, dann werden sie uns überrollen. Ja? Wir haben keine Chance. Ja? Wir selber vielleicht können uns noch dagegen stellen, ja, wenn wir das mit der Waffenrüstung machen. Aber was ist mit unseren Familien? Was ist mit den im Glauben Schwachen? Was ist mit denen, die eigentlich, ja, liebe Geschwister auch sind und den Herrn lieben, aber die die Schrift gar nicht kennen? Die werden weggeschwemmt, ja, von diesem Dreck in dieser Welt. Und es wird immer schlimmer. Das muss uns klar sein. Das ist ja nicht meine Meinung, die ich jetzt hier sage. Das steht doch eher in der Schrift. Und Gott sei Dank steht es da drin, ja. Wir sind Fremdlinge, Pilgrime, Pilger auf Erden, das hat Jakob schon gesagt. Ja? Das heißt, wir sind hier auf dieser Welt, ich gehöre zum Reich Gottes und hier auf dieser Welt, ich habe zwar so einen Pass von diesem Land hier, aber das interessiert mich gar nicht. Ja? Den brauche ich halt mal, um mich irgendwo auszuweisen. Ja? Aber das ist doch nicht mein, am liebsten würde ich ihn gerade sowieso vernichten. Aber geht gerade nicht. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja? Also das ist nicht, kann nicht mein Ansinnen sein, ja, sondern ich bin hier ein Fremder, das ist das Gleiche, wenn ich in ein fremdes Land gehe. Ja? So ist es gemeint. Ja? Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, Hebräerbrief. Das ist doch eindeutig, also ich meine, das sind eindeutige Verse. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Ja? Natürlich leben wir hier und soll ein Zeuge sein in unserer Stadt und in unserem Umfeld, ja. Aber wir haben jetzt keinen Auftrag, in irgendeiner Form irgendwelche Gesetze hier zu beeinflussen, durch Thema Ungläubige, Unzüchtige und Ehebrecher und was weiß ich alles noch wählen, ja, die uns dann vertreten. Entschuldigung. Wir sind die Vertreter von Gott. Wir können doch nicht diesen Auftrag weitergeben an irgendwelche Ungläubige. Das müssen wir doch selber machen. Ja? Das heißt aber nicht, dass wir jetzt eine Partei gründen. Nein, wir müssen das selber machen, so wie jetzt, wir haben mit dieser Parteipolitik nichts zu tun. Im schlimmsten Falle müssen wir es ertragen. Das ist das, was das Wort uns sagt. Wir müssen das ertragen. Und da steht auch nirgends, dass wir dafür beten müssen. Für was müssen wir denn beten? Im Timotheusbrief steht es doch drin. Dass wir für die Obrigkeit müssen wir beten, genau, das ist immer die Antwort. Aber die Antwort ist ja zu kurz. Wir müssen beten, damit die Obrigkeit, sagen wir mal, Verhältnisse schafft, damit wir unseren Glauben in aller Ruhe, in aller Stille ausüben können. So geht der Vers weiter. Wir müssen nicht beten, dass die Obrigkeit irgendeinen Vertrag macht mit irgendeiner EU oder WHO oder was weiß ich was. Dafür müssen wir nicht beten. Ja? Wir müssen beten, damit wir unseren Glauben in aller Stille ausüben können. Und wenn wir das können, dann werden wir stark. Und wenn wir stark sind, dann können wir uns wehren. Und wenn wir weltliche Dinge verfolgen, dann werden wir überrollt von dieser Welt, wie die Ungläubigen. Ja? Wir sollen doch ein Licht sein. Ich kann doch ein Licht sein, wenn ich das Gleiche mache wie der Ungläubige. Dann bin ich genauso dunkel wie der. Wo bin ich denn da ein Licht? Funktioniert nicht. Also, das mal nur zu dieser Stelle hier. Dann wollen wir lesen, 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Es gibt ganz viele, es gibt etliche Stellen, aber die muss man natürlich auch kennen und vor allem muss man diese Stellen auch ernst nehmen. Ernst. Ja? 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ab Vers 12. Da heißt es dann: Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden um meines Namens Willens vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Wenn wir ihn erkannt haben. Ja? Er schreibt hier seine Geschwister an, dass wir den Herrn Jesus erkannt haben. Ja? Ich habe gerade eine ganze Predigt darüber gehalten, wo es darum geht, wie erkenne ich. Ja? Was bedeutet es überhaupt, ich muss es nochmal kurz erwähnen, wenn ich Jesus erkenne. Das heißt ja nicht, dass ich weiß, wer Jesus ist. Das heißt auch nicht, ne, dass ich weiß, dass er Sohn Gottes ist und gekommen ist. Das bedeutet es nicht. Erkennen heißt was ganz anderes in der Bibel. Erkennen meint eins werden mit jemand. Ja? Also wir lesen das schon in der, können wir aufschlagen, 1. Mose 4, damit es deutlich wird. 1. Mose 4, direkt nach dem Sündenfall, da heißt es nämlich, Vers 1, und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sagte, ich habe mit der Hilfe des Herrn einen Mann hervorgebracht. Adam erkannte seine Frau. Also hier sind die zwei ein Fleisch geworden. Ja? Das ist deswegen, dass der Herr Jesus, er vergleicht ja auch sich selber und die Gemeinde mit einer Braut, und er ist der Bräutigam. Mit einer Ehe, ein Mann und eine Frau. Ja? Und da geht es Erkennen über das Kennen weit hinaus, ja? Sondern da heißt es eins werden, wesensgleich werden, ja? Mit dem, die Eigenschaften des anderen annehmen, ja? Und letztlich ein Fleisch sein, ja? Die Bibel drückt das immer wunderbar in einem Wort aus, ich kann das gar nicht als Mensch, ja, sowas. Also es hat zwar, das ist die körperliche Variante oder Komponente, aber es gibt natürlich auch eine geistliche Komponente, eins werden, ja, auch im Geist, nicht nur im Körper, ja, und das ist das, was der Herr Jesus mit uns macht, wenn er in uns lebt, wenn er in uns ist, dann sind wir mit ihm eins geworden und dann haben wir ihn erkannt. Das bedeutet erkennen, ja, und hier spricht Johannes jetzt wieder im ersten Johannesbrief, deswegen sagt er, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Also das heißt, wir sind eins geworden mit unserem Herrn. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, ne, weil ihr den Vater erkannt habt. Auch da wieder das Erkennen, auch da wieder dieses Wachstum. Ne, die Kinder, die jungen Männer, die Väter. Ja, das ist dieses Wachstum, was hier nochmal angesprochen wird. Und dann heißt es ab Vers 15, liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Lassen wir nur diesen einen Satz stehen. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Kann ich das ernst nehmen? Es ist Gottes Wort. Soll ich das ernst nehmen? Ja, natürlich. Ich kann die Dinge in der Welt zwar benutzen. Ich kann ein Auto haben, ich brauche auch eins. Ja. Ich kann auch ein Handy haben, einen Anzug, ich brauche was zum Anziehen. Das sind alles Dinge in dieser Welt, Arbeitsplatz. Aber ich liebe sie nicht. Liebe heißt, ja, dass ich sie vereinnahmen will, dass ich sie, dass ich vielleicht von ihnen abhängig bin, ja, dass ich sie von der Priorität her über andere Dinge stelle. Ja. Was sollen wir tun? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, ja, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit deinem ganzen Wesen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, was Gott uns auftragt. Das sollen wir lieben. Und wer die Welt liebt, wer ein Freund der Welt ist, Jakobus 4,4, wer ein Freund der Welt ist, ist ein Feind Gottes. Gottes Wort. Ich lese nur, was hier steht. Also hier geht es im Johannes, liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Versteht ihr? Da muss ich Prioritäten setzen. Ich kann natürlich mit den Dingen der Welt umgehen und ich muss es ja auch. Wir leben ja hier da drin. Ja? Wir haben Arbeitsplatz, ne? Wir haben Nachbarn, wir haben hier, weiß ich. Ich muss ganz normal mit dem umgehen. Aber ich darf es nicht lieben. Ja? Weil wenn ich das tue, dann verliere ich die Liebe des Vaters. Du kannst nicht zwei Herren dienen, hat der Herr Jesus gesagt, ja, in der Bergpredigt, Matthäus 6. Und damit hat er den einen, nämlich Gott, gegenüber dem anderen hingestellt. Und wer ist das? Der Mammon. Der Mammon ist der Besitz. Das ist das, was die Menschen am meisten lieben. Ja? Nicht nur das Geld als solches, ja, sondern überhaupt den Besitz. Das lieben sie. Und sie lieben es so sehr, dass sie sich nicht davon trennen können, dass sie Angst haben, alles zu verlieren. Ja? Besitz belastet, sage ich immer. Ja? Je mehr einer hat, umso mehr Angst hat er, dass es verliert. Und wenn das der Fall ist, dass jemand Angst hat, irgendwas von seinem Besitz zu verlieren, dann muss er sich fragen, wo ist die Liebe? Ne? Wie ist der Liebesgrad hier auf der Seite und hier ist Gott? Ne? Und das kann man nicht gleichstellen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Wort Gottes. Ja? Nehme ich das Wort Gottes ernst oder nehme ich es nicht ernst? Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Deswegen habe ich eben vorhin gesagt, zum Beispiel die Politik ist nur ein Beispiel gewesen. Wir können den Sport nehmen, wir können alles nehmen, ja, was in dieser Welt hier passiert. Das ist nicht vom Vater. Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Ich kann mich ja jetzt nicht in irgendein Kloster reinsetzen und abschotten und sagen, jetzt warte mal, bis ich sterbe, ne, und dann bin ich im Himmel. Und dann habe ich das Wort befolgt, ne, indem ich nichts anderes geliebt habe. Das wird nicht funktionieren, das haben ja Mönche schon gemacht. Und dann sind die schlimmsten Dinge hinter den Klostermauern passiert, ja, weil sie das eben gemacht haben. Weil das Böse und die Sünde im Menschen drin ist. Da kann ich nicht entfliehen. Ja, die ist auch nicht weg, wenn ich heute in ein anderes Land gehe oder ins Gefängnis oder hinter Klostermauern. Das ist immer noch da. Ja, es ist ja in mir drin auch. Ja. Nur, wer hat die Hoheit in mir? Ja? Wo ist meine Liebe? Wem folge ich nach? Wo ist die Priorität? Und wenn die bei Gott ist, ja, dann ist das andere unterdrückt. Ja? Dann kann ich im Geist auch wandeln, so wie Paulus das sagt. Nur dann. Wenn das nicht der Fall ist, wenn meine Liebe zu den weltlichen Dingen, ja, und die Verführung ist natürlich riesig groß hier, ja, ist doch klar. Das ist aber gerade unsere Aufgabe oder unsere, das ist unsere Aufgabe, die wir haben, ja, da dagegen zu steuern, ja. Nicht die Welt zu bekämpfen, das wollen wir nicht tun, aber in uns, ja, unsere Einstellung zu bekämpfen zu der Welt, darum geht's, ja. Und hier in dem Vers 16 heißt es ja, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater und nicht von der Welt. Diese Aufzählung, die wir hier sehen, ja, die hat einen Ursprung. Wo ist der Ursprung dieses Verses? Wisst ihr das? Wenn es darum geht, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Das ist die Beschreibung des Sündenfalles, denn damals war das schon so, als die ersten Menschen, ja, in Sünde gefallen sind, dann sind genau diese drei Punkte waren der Ausschlag für den Sündenfall. Die Lust des Fleisches, in diesem Falle war es die Frucht, ja, die ja gut zu essen war, ja, scheinbar, ja, so hat es den Anschein gehabt, ja, das war das Erste. Das Zweite, die Lust der Augen. Die Lust der Augen ist die größte Gefahr für die Menschen, ja? Was ich sehe, ne, und will es dann haben, ja? Weil es mich, weil es in mir eine Begierde erweckt, ja? So arbeitet ja die Werbung auch, ja? Das ist bei jedem von uns so, ne? Ich habe auch irgendwann das Ding hier gekauft, ne? Weil das habe ich dann irgendwann gesehen und das gefällt mir und dann habe ich es gekauft, ne? Das baue ich auch so. Aber das ist ja nichts Schlimmes, ja. Das ist was brauche ich jetzt, und dann mache ich es, ja. Es gibt aber auch Dinge, die wir sehen, ja, die sind schlimm. Und die wollen wir vielleicht auch haben, ja. Und das ist die Verführung. Und da muss man aufpassen, ja. Und das ist genau das, was auch der Eva passiert ist, der Frau, ne. Denn der Feind auch, und das habe ich jetzt auch vorhin auch gesagt mal in der Diskussion, es ist nach wie vor so, nach wie vor, dass der Feind meistens in vielen Fällen über die Frauen kommt, geht. Ja? Und die Frau dann den Mann wiederum beeinflusst. Und der Mann, weil er nicht stark genug ist oder seiner Frau zuliebe, dann vielleicht Dinge macht, die nicht in Ordnung sind. So war es bei Adam auch so. Ne? Die Frau war nicht schuld, der Adam war letztendlich schuld, weil der hat die Verantwortung getragen. Der Mann trägt die Verantwortung, das muss uns ganz klar sein. Ja? Wir haben ja auch gerade so einen Fall gehabt in kurzer Vergangenheit da. Der Mann trägt die Verantwortung für das, was seine Frau macht, wenn seine Ehefrau ist. Ja? Und er hätte immer noch sagen können, Moment mal, was du machst, ist nicht richtig, ne? Machen wir nicht. Ne? Weil Gott hat gesagt, so und so. Aber er hat es gemacht. Ja? Er hat zugestimmt und damit ist dann die Sünde erst vollkommen geworden. Ja? Na, indem dann letztendlich nachher beide, ne, diesen Begierden nachgegeben haben. Ne? Augenlust, Fleischeslust und der Hochmut des Lebens. Und was ist der Hochmut gewesen bei Adam und Eva? Ihr werdet sein wie Gott, genau, vielen Dank. Ihr werdet sein wie Gott, das war die Lüge der Schlange, ja. Ihr werdet nicht sterben, im Gegenteil, ihr werdet sein wie Gott. Und es ist ja heute genauso wieder der Fall. Wir haben ja gerade auch, der Bruder Lothar hat ja gerade hier auch das eine Buch von diesem Harari da kommentiert und haben jetzt eine kleine Broschüre draus gemacht, ja, wo genau das publiziert wird. Und das ist ein hochrangiger Berater von hochrangigen Politikern weltweit, ja. Und es ist auch klar, das wissen wir in dieser Zeit, dass der Geist, der Zeitgeist in dieser Welt ist ein satanischer Weltgeist. Das war der Zeitgeist aber schon immer, ja? Weil die Schlange schon immer da war. Und deswegen müssen wir aufpassen. Wir haben Kontakt zu dieser Welt, wir sind hier mittendrin und Gott hat uns auch hier reingestellt. Ja? Er hat ja nicht gesagt, ich nehme euch aus der Welt heraus, sondern er hat gesagt, ich sende euch in diese Welt. Ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Ja? Das hat er gesagt und das ist unser Auftrag. Ja? Da muss ich nicht unbedingt verfolgt werden, ja, da draußen, sondern Verführung ist oftmals weit schlimmer, ja, und schmerzhafter, ja, wie eine Verfolgung. Über eine Verfolgung kann ich auch nichts sagen, weil Gott sei Dank bin ich noch nicht verfolgt worden und auch ihr wahrscheinlich nicht, aber die Verführung, die lauert bei jedem von uns hier vor seiner Tür, hier, Herzenstür auch, ja, und das ist ganz, ganz gefährlich. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Und deswegen heißt es auch hier, liebt die Welt nicht. Und wenn ich merke, dass ich hier eine Liebe habe, dann muss ich mit dem Wort dagegen ankämpfen. Ja? Ich mache immer das Beispiel mit dem Fußball und mit dem Sport und so weiter. Das ist auch eine Liebe. Ja? Wenn jetzt jemand da seine Liebe zu irgendeinem Verein zum Beispiel hat oder seine Liebe zu irgendeinem Schauspieler oder seine Liebe zu irgendeiner Musik oder was auch immer. Es gibt tausend Sachen. Auch Süchte, Drogen, ja, Zigaretten, Alkohol und so weiter. Da lebe ich die Dinge dieser Welt. Ja. Und das muss ich merken. Ja. Und wenn ich es merke, es ist nicht schlimm. Ja. Gott vergibt die schlimmsten Dinge, die wir machen. Aber ich muss es auch kommen. Und ich muss Buße tun und muss meinen Sinn ändern. Ja. Und das ist eben dieses Verhalten in der Welt. Und da müssen wir einfach das Wort Gottes daneben legen als Korrektiv. Ja, es gibt ja auch Korrektiv. Diese Schummelvereinigungen da. Ja. Wie heißt es? Genau. Also die Faktenchecker, so rum. Faktenchecker. Dann denken die Leute, da frage ich mal den Faktenchecker und der gibt mir dann eine Antwort. Ne? Also das könnt ihr euch auch alles vergessen. Ja. Also wir haben aber auch einen Faktenchecker. Das ist nämlich die Bibel. Das ist der einzig wahre Faktenchecker. Ja? Da kann ich nämlich reinschauen und kann sehen, ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung, ja, was hier gesagt wird. Und die Welt ist voller Lüge. Ja? Ich sage es immer wieder. Ne? Und wir haben in der Offenbarung ja auch ganz klar den Hinweis auf das Bild, ne? das Bild, das angebetet wird. Denkt an den Fernseher, ja. Das ist die größte Manipulationsmaschine. Ich sage es schon 100-mal gesagt, aber ich höre nicht auf, das zu sagen. Da werden die Menschen manipuliert, sitzen davor wie das Kaninchen vor der Schlange und dann glauben sie noch das, was da gesagt wird. Da kommt 95% Lüge raus. Nicht alles, ja? Aber in wichtigen Dingen ist immer eine Lüge. Aber denkt auch an die Politik. Ja? Lüge, Lüge, Lüge. Was habe ich damit zu tun? Ich finde es ekelhaft. Ja? Ich finde es einfach ekelhaft. Und ich will da nichts mit zu tun haben. Ja? Irgendwelche Gesetze betreffen jeden von uns irgendwo in seinem Leben. Steuergesetze, Verkehrsgesetze und was es alles für Gesetze noch gibt. Es gibt ja Millionen von Gesetzen, leider. Da müssen wir halt auch uns damit beschäftigen. Aber wir müssen uns da fernhalten davon. Ja? Fernhalten im Sinne von, dass wir jetzt hergehen und da das noch bekämpfen. Es gibt einen Vers, ich habe so viele Verse noch aufgeschrieben, aber ich will euch einen noch mitgeben in Bezug auf dieses Thema, was wir denn tun können. Auch da habe ich während der Corona-Zeit über diesen Vers auch schon eine Predigt gehalten oder zwei. Und das steht im Römerbrief, Kapitel 12. Und jetzt meine ich nicht die ersten zwei Verse, die ja sehr bekannt sind, aber die lesen wir jetzt auch, wenn ich schon gerade da bin, auf dem Römer 12, denn das ist auch wichtig. Ne? Und dann kommen wir zu dem anderen Vers, den ich eigentlich gemeint habe. Aber Römer 12, Vers 1 und 2, ganz wichtig. Ne? Ich ermahne euch, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Jetzt nehmt mal diesen Vers und legt ihn neben ein Bild von irgendeiner modernen Willow Creek-Gemeinde, ne, und legt dann gerade den Vers mal neben dran. Das ist wie Wasser und Feuer. Ne? Versteht ihr? Größerer Gegensatz kann es nicht mehr geben. Also, zweiter Vers. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Macht euch nicht dieser Welt gleich. Das ist ganz wichtig in unserer Einstellung her. Sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und da sind wir wieder beim Thema. Das ist unsere Aufgabe, dass wir den Willen Gottes tun. T-U-N. Tag und Nacht. Ja? Und rückwärts, weiß noch jemand? Hab schon mal gesagt. So einfach ist es nicht. Tun, T-U-N, Tag und Nacht, rückwärts, nicht unnötig trödeln. Ja? Also uns an die Aufgabe machen, ja, diesen Willen Gottes auch zu erfüllen. Ja? Und Erneuerung der Gesinnung, ja, das ist nichts anderes wie Buße. Die Buße ist es, dass wir unsere Gesinnung erneuern. Und zwar, wenn es notwendig ist, müssen wir das täglich tun. Ja? Weil wir uns täglich verschmutzen, ja, mit dieser Welt hier. Ja? Und der Herr, er ist treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt, wenn wir zu ihm kommen. Ja? 1. Johannes 1, Vers 9. Ja? Der Herr ist treu, er ist immer treu, wenn wir kommen. Wenn wir es aber kommen. Und dürfen uns nicht, dann reinigt er uns, ja, von diesem ganzen Schmutz wieder. Und dann haben wir den Menschen, der täglich erneuert werden muss, dann sind wir in diesem Wachstumsprozess drin, wenn wir das machen. Und wenn uns die Welt ärgert, und mich ärgert sie auch jeden Tag, glaub bloß nicht, dass es nicht so ist, ne? Wahrscheinlich noch mehr wie jeden von euch, dann ist es aber nicht unsere Aufgabe, diese Welt zu bekämpfen, denn dann stellen wir uns dieser Welt gleich. Wenn ich jetzt hergehe, es war bei Corona ja auch so, ne? Oder bei vielen Dingen, ja, wo immer versucht wird, von Seiten der Welt immer zwei Seiten zu schaffen. Rechte und Linke, Weiße und Schwarze, Rote und Gelbe und was auch immer. Ja? Es wird immer versucht zu spalten. Ja? Aber wir als Christen müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht hergehen und uns täuschen lassen und sagen, ich gehe auf die Seite, weil da sind ja die Guten da. Das ist auch Welt. Wir haben mit der Welt nichts zu tun. Unser Weg ist niemals enthalten in diesen zwei Dingen. Nie. Unser Weg ist ein anderer, ein ganz anderer Weg, nämlich den Weg, den der Herr Jesus vorgibt, den wir nachfolgen. Der schmale Weg, den bietet uns die Welt ja gar nicht an. Ja? Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir hier keine Partei ergreifen für die Welt, weil wir haben mit der Welt nichts zu tun, wir brauchen keine Partei ergreifen für irgendwas, außer für unseren Herrn. Und das wird uns, macht die Schrift uns deutlich im Vers 21, im letzten Vers dieses 12. Kapitels, da heißt es: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Was bedeutet es jetzt? Was müssen wir tun, wenn das Böse auf uns zukommt? Ja, die Bedrängnis, ja, die Anfechtung und so weiter. Wir sollen uns nicht damit von dem überwinden lassen, sondern wir sollen das Böse überwinden mit Gutem. Was ist jetzt wieder gut? Nur Gott ist gut, ja. Gleichnis vom reichen Jüngling, ja, der den Herrn fragt, ne, guter Meister, dann sagt er, was nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Nur Gott ist gut, sagt das Wort. Also was müssen wir machen? Wir müssen uns abwenden und keine Partei ergreifen. Ne, wir gehen zu denen, Widerstand hier und das da, Partei dort. Abwenden und tun Gutes. Ganz woanders, auf einem ganz anderen Kriegsschauplatz wie auf diesen Kriegsschauplätzen dieser Welt. Wir haben auch mit den Kriegsschauplätzen dieser Welt nichts zu tun. Ja? Wir sollen nicht töten. Christen sollen nicht töten. Oder können die in den USA, die Baptisten oder was, wie sie alle heißen, sagen, was sie wollen. Ja? Die sind da vollkommen auf dem falschen Weg. Wir sollen nicht töten. Ich würde niemals jemanden töten. Nie. Lieber lasse ich mich selber erst töten. Ja? Das sagt uns der Herr, weil wenn ich jetzt mir heute erschossen werde, ja, dann bin ich ja beim Herrn. Wir sollen nicht töten. Wir sollen doch nicht einem das Leben wegnehmen. Dieses Recht hat kein einziger Mensch. Niemand. Ja? Egal für welches Land oder für welche Partei oder für welche Organisation er da in den Krieg zieht oder irgendwas. Mit Krieg haben wir nichts zu tun. Der Herr Jesus ist der Friedefürst. Ja? Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gebe ich euch, habe ich vorhin gelesen. Ja? Das Wort Gottes gibt uns ganz klar die Richtung vor. Ja, jetzt habe ich ganz viele Sachen gesagt. Das muss man alles erstmal verarbeiten. Und man muss es Stück für Stück lernen. Ja, man kann vielleicht nicht alles auf einmal umsetzen, aber ich kann euch nur animieren, ja, und ermutigen, ja, also das Wort Gottes ernst zu nehmen, zu lesen und versuchen, mal einen Punkt umzusetzen und dann vielleicht den nächsten und wieder den nächsten. Ja. Man kann nicht alles auf einmal umsetzen, ja. Aber man muss wissen, wo muss ich ansetzen und mal anfangen, tun. Ja. Täter des Wortes werden, nicht nur Hörer. Jetzt haben wir viel gehört und wir hören noch mehr im Laufe dieser Konferenz und ist auch gut so. Aber dann, wenn wir nach Hause gehen, dann müssen wir anfangen, aktiv zu werden. Ja? In unserem, auch nur für uns. Ja? Wir müssen jetzt nicht jeder, das einen Büchertisch macht, das meine ich jetzt nicht. Ne? Aktiv werden, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und dann versuchen, uns zu reflektieren, auch mal selber, was betrifft mich, wo bin ich vielleicht nicht okay. Ja? Andere Dinge, die ich da vielleicht gehört habe, die verstehe jetzt nicht, warum sagt er sowas, ne? Muss erst mal prüfen, dann prüft es erst mal, ja? In aller Ruhe. Und da, wo er was verstanden hat, umsetzen. Ja? Und das ist der Weg, den der Herr Jesus für uns vorgesehen hat, ja? Dass wir in ihm und auf ihn hin wachsen und dann werden wir auch von ihm die Unterstützung bekommen, wir werden die Liebe in uns entdecken, auch zum Wort, wir werden gestärkt werden. Und wir werden letztendlich dann das ewige Leben, das wir ergriffen haben, auch festhalten bis zum Ende. Wer ausharrt bis zum Ende, wird gerettet werden. Ja? Und das kann jeder von uns schaffen, aber nur mit dem Herrn. Wir selber können es nicht erretten. Ja? Der Herr ist es und er will uns erretten. Er will uns helfen und das macht er auch. Und das wollen wir als Abschlusswort stehen lassen. Amen. Jetzt möchte ich noch beten mit uns zum Abschluss. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, dass du uns den Herrn Jesus gegeben hast, Herr, ja, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Danke, dass wir diesen Herrn haben dürfen, Herr, und dass du gnädig bist, Herr, und dass du uns vergibst, Herr, und dass du nur Gutes mit uns im Sinn hast. Herr, du hast uns hineingestellt in diese Welt und wir haben zu kämpfen nach allen Seiten. Und möchte ich bitten, Herr, dass du uns weiterhin stark machst, dass wir auch ein Zeuge sein dürfen, ja, deiner Gnade und deiner Liebe, dass noch mehr Menschen das erkennen mögen und zum Glauben an dich finden und gerettet werden in Ewigkeit. Herr, da möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns da Weisheit schenkst, Herr, Freudigkeit schenkst, Herr, auch dich mit deinem Wort zu befassen und dass du uns, ja, wie schon so viele Male geschehen, auch unsere Gebete erhörst, Herr. Wir wissen, dass sie bei dir ankommen und wir wissen, dass sie erhört werden zu deiner Zeit. Es dein Wille geschehe, Herr, nicht unserer. Und gib uns, schenk uns Gnade und entsprechende Demut, Herr, so wie du es in deinem Wort verheißen hast. Amen. Amen.